Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind. Happy Birthday, USA. 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung. Drängt sich mir jetzt erstmal die Frage auf, habt ihr zwei irgendwie eine gewisse Affinität oder eine besondere Beziehung zu den USA?
Möchtest du, Lars?
Fang du gerne an. Das erwischt mich also voll auf dem falschen Fuß.
Also ich fange gerne an. Also bei mir ist es eine...
Wir können auch über Nagelsmann reden. Kein Problem. USA?
Bundestrainer? Nee, dann lieber USA.
Dann lieber USA. Also entschuldige, Sebastian.
Mach alles gut. Weiter. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt hatte, aber ich habe ja so 2007, 2008, 11 Monate, ich wollte schon sagen 11 Semester, 11 Monate, also 2 Semester in den USA studiert. Und das war eine ganz besondere Erfahrung. Also nicht nur für einen Finanznerd wie mich, während der großen Finanzkrise dort zu studieren und das alles live mitzubekommen und aufzuarbeiten, aber ich bin großer USA-Fan. Also das stehe ich dazu und ich war schon öfter in den USA, also von daher habe ich da eine besondere Beziehung.
Sebastian, wo warst du da genau?
Du meinst, als ich studiert habe?
Mhm, genau.
Das war in Kalifornien, also in der Nähe von L.A. Sagen wir so, zwischen dem Meer und L.A., da war eine Stadt, die hieß Fullerton, die Cal State Fullerton. Ist jetzt keine von den großen Prestige-Unis, aber für amerikanische Verhältnisse immer noch relativ groß mit 25.000 oder 30.000 Studenten und war auf jeden Fall eine geile Zeit. Also dieser California-Lifestyle oder mal am Wochenende in 4 Stunden nach Las Vegas fahren, das ist in den 20ern natürlich
nicht so
sehr,
schlecht.
Sehr gut.
Nicht so schlecht, ja. Und man sagt ja auch, wer es in Fullerton schafft, der schafft es überall.
Ja, der schafft es überall.
Genau.
Das stimmt.
Lars, wo hast du es schon geschafft?
Sorry, ich kriege das jetzt nur sehr persönlich hin. Also die so emotional positiv die erste Begegnung Sebastians mit den USA war, so negativ war meine, da können die USA aber gar nichts für. Das erste Mal, dass ich in den USA war, Anfang 20 in New York, und ich hatte einen Liebeskummer, den ich in diesem Ausmaß selten erlebt habe. Und der Kumpel, der mit mir geflogen ist, eine Woche lang dachte, was für eine... ich bin einfach nur von Plattenladen zu Plattenladen. Für die Älteren, man hat früher auf Vinyl gehört und so, es gab noch keine Smartphones. Da habe ich mir Kopfhörer aufgezogen und habe so Sinead O'Connor gehört und sonst irgendwelche traurigen Lieder. Also das war meine erste Erfahrung. Und New York hat mich voller Tristesse erlebt. Und im Central Park, ach, das ist doch alles, macht doch alles keinen Sinn. Aber darüber hinaus, das war meine erste Erfahrung. Lassen wir das mal so stehen.
Okay.
Wärst du mal nach Las Vegas?
Ja, das wäre es gewesen, ja. Aber selbst der Film, der als Inspiration war, damals noch nicht draußen. Und bei dir, Timo?
Ich habe Verwandtschaft in den USA. Das heißt, ich war schon relativ früh, als ich sehr jung war, ich glaube mit 9, war ich zum allerersten Mal in L.A. und später dann auch in Florida und in New York. Und ich mag's. Also ich habe sowieso nochmal vor, so eine Westküstentour zu machen mit dem Auto, einfach mal von Norden nach Süden runter und ja, mal sehen, wann sich das ergibt. Genau, aber davon später dann mehr, also zu gegebener Zeit. Lass uns jetzt einfach mal reingehen in die Themen, würde ich sagen. Wir reden heute über das Thema zweites Halbjahr. Also wir machen erstmal einen kleinen Rückblick auf das erste Halbjahr, das erste Börsenhalbjahr wohlgemerkt. Und wir haben auch eine These mit dabei, nämlich, dass das zweite Halbjahr richtig brutal wird. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Das zweite Thema, besser als Nasdaq und Co. Wir haben einen ETF ausgegraben, der alles schlägt, allen die Rücklichter zeigt. Ein Aktienduell haben wir ebenfalls im Gepäck. LEG Immobilien versus Vonovia. Welcher Wert ist besser? Wir sprechen über den Circle Crash. Ist das jetzt die Megachance? Eine Hörerfrage von Mario hat uns erreicht. Liebe Grüße an dich. Telekom jetzt kaufen. Nasdaq, Biotech, Wow, da hat sich jetzt etwas Spannendes ergeben. Endlich auf Allzeithoch ausgebrochen. Da werden wir gleich auch nochmal reinleuchten mit der Taschenlampe. Und Palantir, mega Comeback wegen Nvidia. www.buy-the-dip.de. Holt euch da alle wichtigen Infos auf unserer Homepage zu unserer App, die im Wesentlichen vollkommen gratis ist. Über 50.000 Nutzer schon mit dabei. Freut uns total. Und da könnt ihr übrigens auch die Hörerfragen einreichen. So, und jetzt rein ins erste Thema. Sebastian, Kontext?
Ich übernehme die Chronistenpflicht. Genau. Ja. Ich sage euch vielleicht mal so, im Kurzabriss meine Highlights des ersten Halbjahres, dann könnt ihr ja auch eure Highlights sagen. Und ich glaube, spannender ist natürlich auch der Ausblick. Ich werde dann auch mitbringen, was die Community so als wichtigste Themen des zweiten Halbjahres momentan identifiziert hat. Aber ich meine, wir kommen aus einem ersten Halbjahr, wo wir anfangs reingegangen sind. Wir sind mit starken Edelmetallen reingegangen, mit den Märkten. Wir hatten Anfang des Jahres überlegt, ob wir so eine Art Sektorrotation sehen könnten. Und dann kam alles Ende Februar anders. Das heißt, wir hatten den Iran-Krieg, wir hatten eine Explosion beim Ölpreis auf deutlich über $100. Wir hatten Angst vor nachgelagerten Inflationsschocks auf der Angebotsseite. Das heißt, dass die Notenbanken vielleicht nicht so reagieren können wie gedacht, weil wenn Öl eben nicht fließt, dann bringt eine Zinserhöhung dagegen auch nichts. Dann hatten wir den Boom im Chipsektor, vielleicht sogar mit einer Teilmarktblase. Das heißt, ich möchte ganz klar sagen, ich sehe keine Blase im Gesamtmarkt, aber möglicherweise eine Teilmarktblase im Chipsektor. Und dann haben wir momentan natürlich auch irren ETF-Wahnsinn in Korea mit gehebelten ETFs, die dort die Märkte bewegen. Also ich würde sagen, ich habe vorhin so in Richtung USA ein bisschen referenziert zur großen Finanzkrise. Da hatten wir ja so die ganze Hebelwirkung im Bankensystem. Jetzt würde ich sagen, haben wir so eine starke Hebelwirkung im Privatanlegersystem mit drin. Also auch das wird im zweiten Halbjahr spannend. Also für mich rückblickend waren das so die Highlights und natürlich Gold, Silber deutlich im Korrekturmodus, Bitcoin teilweise unter 60.000 gefallen. Also das würde ich mal so als grob Abriss sagen. Es war schon ein heftiges erstes Halbjahr mit richtig vielen Sachen. Also im Sonnenstuhl liegen und ein bisschen in die Luft schauen und die Sonne beobachten, das war jetzt nicht unbedingt das erste Halbjahr, sondern es war schon echt was los.
Lars, wie hast du es erlebt?
Also ich bin ja nun im Gegensatz zu Sebastian, der das offensichtlich auf vielen Ebenen und Schichten wahrnimmt, was da passiert. Ich bin ja rein zweckgebunden an der Börse. Das heißt, mich interessiert ja letztlich nur die Rendite, die entsteht oder eben auch nicht entsteht. Und da muss ich sagen, im langfristigen Portfolio bin ich froh. Erstmal bin ich froh, dass das erste Halbjahr eine wunderbare Bestätigung dafür war, dass man langfristige Geldanlage und kurzfristige aktive Geldanlage voneinander trennt. Denn es gab genügend Schlagzeilen, die vermutlich und traurigerweise auch langfristige Anleger dazu gebracht haben, naja, jetzt muss es ja mal runtergehen. Und es ging ja auch zwischendurch runter, aber es ging noch schneller wieder hoch. Also von daher den Timing-Faktor aus der langfristigen Anlage rauszunehmen. Ich weiß, das ist bei Sebastian ja auch ganz wesentlich ein großer Teil seiner Anlage. Deswegen hat er davon profitiert. Das ist einfach wichtig, weil wir nicht wissen, wir kennen noch nicht mal die Headlines, aber wir wissen noch nicht mal, auf welche Headlines der Markt wie sicher reagieren wird. Das gibt es einfach nicht. Diese Form, oder wenn, dann ist es eine gefühlte Sicherheit. Und von daher muss ich sagen, ich bin mit den langfristigen Anlagen sehr zufrieden. Im aktiven Handel habe ich zwar jetzt gerade ein Allzeithoch hinsichtlich der Rendite erreicht, aber muss sagen, dass der sehr schnelle Einbruch und dann die sehr schnelle Erholung bei einem Ansatz, der bei mir einfach überschrieben lautet Scale in and Scale out, das heißt, ich steige nicht binär ein und aus, sondern Positionen werden ausgestoppt, andere Positionen werden wieder eingestoppt. Wenn das so schnell geht, so einen extremen Zickzack, wie wir erlebt haben im ersten Halbjahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die volle Rallye nach oben eben nicht zu 100% investiert mitmache, ziemlich hoch. Und das war auch diesmal so. Aber ja, den Ausblick wollen wir ja gleich noch wagen. Ich möchte an der Stelle festhalten, ich weiß nicht genau, was richtig brutal wird. Ich bin selber gespannt. Ich habe unsere Telco ja geschwänzt. Also was da so brutal wird im zweiten Halbjahr, da bin ich selber sehr gespannt auf eure Argumente.
Ja, da wird uns schon was einfallen.
Keine Sorge. Also,
Sebastian hat jetzt die goldene Gelegenheit, während ich nochmal meine kleine Beobachtung teile, sich da schon mal was zurechtzulegen, was da so richtig brutal wird. Nein, Spaß beiseite. Also meine Beobachtung, ihr habt ja im Wesentlichen alles schon zusammengefasst, was wichtig war, ist die Tatsache, dass Bitcoin und der Nasdaq 100 schon bereits seit einem Jahr eine riesige Divergenz aufweisen, also eine riesen Rendite-Dispersion. Zurückgerechnet auf ein Jahr ist der Nasdaq 100 um die 38% vorne, Bitcoin ist um die 35% hinten. Also das heißt, dieser Abstand zwischen Nasdaq 100 und Bitcoin ist schon frappierend. Und das ist für mich auch das Einzige, was ich jetzt nicht glasklar aufschlüsseln lässt, was da jetzt so die Gründe sind, die dahinter stecken. Klar, Chip Rally, also ich habe eine These, die kann ich auch gleich nochmal mit euch teilen, aber ich wollte jetzt auch erstmal sozusagen den Rückblick damit abschließen und das jetzt erstmal als eine Beobachtung mit hier hineingeben. Alles andere ist ja weitgehend erklärbar. Warum ist Gold runtergekommen, warum ist Silber runtergekommen, warum ist Öl so weit hoch und dann auch wieder runter, etc. etc. Warum haben auch die Chippreise so stark zugelegt oder beziehungsweise die Chip-Aktien? Das ist aus meiner Sicht alles aufgrund des Makrogeschehens irgendwie erklärbar. Aber diese Renditedispersion zwischen Nasdaq 100 und Bitcoin, die ist für mich jetzt nicht auf den ersten Blick super schlüssig. Aber vielleicht habt ihr ja da nochmal einen anderen Blick. Und jetzt, lass uns mal direkt rein in den Ausblick fürs zweite Halbjahr. Sebastian, hast du jetzt was gefunden?
Ich mache mir ja viel Gedanken, also wie Lars ja schon angedeutet hat. Ich schaue mir ja den Markt von verschiedensten Sichten und Leveln immer an und man kann schon brutal, finde ich, an zwei Themen im zweiten Jahr oder Halbjahr hinhängen. Zum einen würde ich sagen, haben wir den Themenblock Trump und Warsh. Das heißt, Donald Trump, wir hatten das in früheren Diskussionen schon anklingen lassen, die Midterms stehen an, Trumps Umfragewerte sind schlecht, die Benzinpreise sind zwar gerade am Nachgeben, aber es hilft momentan noch nicht so richtig. Das heißt, könnten wir da sehen, dass er wirklich die große Stimulus-Bazooka rausholt, allen Amerikanern, er hat ja schon von KI-Dividenden und allen möglichen Dividenden gesprochen, denen die Leuten zukommen möchte. Also, dass er da wirklich ein riesen Stimulus-Paket auspackt und den Konsum noch mehr befeuert. Der amerikanische Konsument konsumiert ja momentan eh schon wie verrückt, nimmt auch Darlehen auf. Also, das läuft gut. Schüttet er da noch mehr Öl ins Feuer, um die Leute zu besänftigen, um die Midterms auszugleichen, die schlechten Umfragewerte auszugleichen. Und auf der zweiten Seite natürlich Kevin Warsh, der sich ja, wir hatten es letzte Woche diskutiert, ja sehr falkenartig gezeigt hat. Jetzt beim Notenbankertreffen in Sintra eher so in die Richtung ging, naja, die Inflation kommt ja zurück. Also das heißt, in den nächsten Monaten könnte da auch eine große Umkehr stattfinden, dass er das, was ich ja letzte Woche gesagt hatte, ins Taubenlager wechselt. Wir keine Zinserhöhung in diesem Jahr sehen, vielleicht sogar meine Wette, eine Zinssenkung. Und auf der anderen Seite, was brutal wird, vielleicht im eher negativeren Sinne, die IPOs von OpenAI und Anthropic. Und ich möchte gar nicht auf die alte These eingehen, dass man sagt, okay, das könnte so Peak AI sein und dann geht's nach unten. Sondern die spannende These ist doch eigentlich eher, diese Unternehmen, also OpenAI und Anthropic, sind privat geführt. Jetzt gehen die an die Börse. Und wenn du an die Börse gehst, dann musst du auch dem Markt halbwegs vernünftige Finanzen präsentieren. Und wenn ich mir aber diese Verpflichtungen aktuell anschaue, das heißt, das, was man da im Billionenbereich mieten will an Rechenkapazität, ich bin mir da nicht so sicher, ob die Investmentbanker, also wie Goldman Sachs oder Morgan Stanley, ob die das durchwinken oder ob die nicht eher sagen, bringt mal eure Finanzen hier fürs IPO auf die Kette und ob man da von diesen Zahlungsverpflichtungen vielleicht ein bisschen zurückgeht, damit die finanziellen Daten besser ausschauen. Und das wäre natürlich für den Markt dann schon ein Risiko. Also ihr merkt schon, ich habe da zwei Pole, die ich momentan genauer beobachte, neben dem, was dazwischen schwingt.
Befürchtest du diese große Geldschwemme oder Fiskalbombe oder hoffst du auf sie?
Als Egoist, kurzfristig hoffe ich drauf. Das wird brutal den Markt anschieben, keine Frage. Wenn Warsh dann auch noch sagt, die Inflation gibt's her, wir können die Zinsen gleich lassen oder senken, geht alles durch die Decke. Also ganz klar. Aber natürlich bringt uns das, aber so ist es ja immer am Markt, dann noch näher irgendwo an eine Überbewertung. Aber ob die nächstes Jahr dann in Frage gestellt wird oder in zwei Jahren, da habe ich keine Ahnung. Aber kurzfristig gibt es ein unglaubliches Momentum. Aber dann dürfen halt OpenAI und Anthropic nicht zurückrudern und sagen, na ja, diese 2 Billionen Dollar an Verpflichtungen, da nehmen wir doch mal ein bisschen wieder was raus, weil das würde den CapEx-Boom dann wieder in Frage stellen. Also ich bin aber eher in dem Bereich, dass Trump dann noch einen Ass aus dem Ärmel zieht und die Leute wirklich mit Geld, ja, zuschüttet.
Lars, findest du das auch brutal, was Sebastian jetzt ausgeführt hat? Oder ganz generell, wie ist dein Blick aufs zweite Halbjahr?
Ich wusste ja nicht, dass wir auch brutal gut meinen, weil dass die Aussichten, die Sebastian hier beschrieben hat, die sind ja bullish oder zumindest die Implikationen und ich würde dem zustimmen. Ich glaube im Übrigen, Sebastian hat da was ganz Schlaues gesagt, wenn er sie senkt, wenn er sie senkt, oder wenn er sie gleich lässt, das reicht. Es wird reichen, wenn die Zinsen nicht steigen. Selbst wahrscheinlich eine Zinserhöhung wäre kein Problem. Das wäre bullish für den Aktienmarkt. Ich mache es mal einigermaßen konkret. Ich glaube, dass die Indizes noch ein Aufwärtspotenzial haben. Ich gehe keine extremen Szenarien. Ja, der dritte Weltkrieg wird vermutlich für leichte Sorgen an der Börse wird dazu führen. Und theoretisch könnten wir natürlich andere Events haben. Vielleicht läuft der Markt auch total heiß. All das will ich nicht ausschließen. Aber wenn ich mir einfach die Makrodaten anschaue, auch derzeit den starken Dollar, von dem ich nicht glaube, dass der uns massiv das ganze zweite Halbjahr belasten wird. Also ich gebe den Indizes S&P 500, auch dem DAX, durchaus noch 7-10% Aufwärtspotenzial. Ich glaube, dass im Zuge dessen wir auch die Bitcoin-Erholung sehen werden im zweiten Halbjahr. Ich erwarte auch bei Gold höhere Kurse. Und ich glaube im Übrigen, dass die Sorgen, die sich derzeit gemacht werden, A, um die Geschwindigkeit der Rallye in den Speicher- bzw. Chip-Herstellern, man muss sich nur mal anschauen, was wir gestern für einen Tag hatten. Also wir nehmen wie immer am Freitag auf. Gestern war der Kospi zwischendurch Limit Down. SK Hynix war über 10% im Minus. Die im Prinzip alle, die in den letzten Wochen deutlich gestiegen sind. Und das aufgrund der Tatsache, weil Meta gesagt hat, naja, vielleicht haben wir, und sie haben nochmal nachgelegt nachts, ich weiß nicht, ob Zuckerberg ein bisschen traurig ist, dass er zumindest nicht bei allen Entwicklungen vorneweg marschiert. Ein Modell hat er ja nicht. Also sagt, ja, dann vermieten wir eben Rechenleistung. Und daraus hat der Markt gemacht, sie brauchen, es wird nicht so viel gebraucht. Und Apple hat gesagt, wir kaufen vielleicht auch ein bisschen was in China an. So, dann sind die also alle Limit Down. Und das ist doch die perfekte Ausgangslage, um dann mal richtig unter Druck zu kommen. Und was passiert heute? SK Hynix erholt sich um 11%. Der Gesamtmarkt stürzt eben nicht ein. Und was ich damit sagen will, selbst wenn einige Sektoren mal unter Druck stehen sollten, dann werden es andere Sektoren sein, die das wieder auffangen. Dass diese KI-Rallye jetzt endet in den nächsten 6 Monaten, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und im Übrigen gibt es auch wahnsinnig viele, die ein gesteigertes Maß an Interesse daran haben, dass diese IPOs funktionieren. Notfalls finanziert Nvidia. Auch die könnten theoretisch finanzieren mit Anteil. Ob OpenAI wirklich 5% an den Staat abgeben sollte oder will, das kann man definieren, wie man will. Ich glaube nicht, dass diese Modellentwickler, das werden nicht die großen Profiteure sein, aber die musst du in diesem KI-Wettrennen, und das ist ein Wettrennen zwischen den USA und China, die wirst du unterstützen. Die wirst du nicht, ob nun indirekt oder direkt, die wirst du garantiert nicht über die Klinge springen lassen.
Ich denke, dass wir im zweiten Halbjahr eine Rotation sehen werden. Ich glaube, der meiste Teil der KI-Rally ist gemacht, also die Chip-Rally, da ist das meiste, glaube ich, drin. Ich sage jetzt nicht, dass diese Chip-Werte in eine ganz große Korrektur oder so hineingehen und dass dort massig Geld abfließt und dann in andere Sektoren reingeht. Aber ich glaube, zum Teil dürfte das so sein, dass da jetzt so eine kleine Waschmaschine, also eine kleine Umschichtung in den großen Portfolios stattfinden. Und zwar deswegen, weil sich ja jetzt schon recht prägnant andeutet, dass die Inflation runtergeht. Also in der Eurozone haben wir ja jetzt Inflationsdaten bekommen, die weit unter dem waren, was eigentlich erwartet wurde.
Kurze Unterbrechung, aber für ein Dankeschön, finde ich, muss immer kurz Zeit und Platz sein. Denn Lars, Timo und ich möchten uns bei euch bedanken. 85.000 von euch haben uns bereits abonniert auf den bevorzugten Podcast-Plattformen. 85.000 ist aber noch nicht 100.000. Und 100.000 ist wie an der Börse so eine runde psychologische Marke, die Anleger magisch anzieht. Und uns zieht die Marke von 100.000 deswegen genauso an. Daher der Aufruf und auch die Bitte natürlich an alle, die es noch nicht getan haben. Lasst ein Abo da. Werdet vom Zuhörer zum Abonnenten, bleibt informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dafür sage ich jetzt schon mal Danke und weiter geht's.
Das ermöglicht zumindest mal die Hoffnung, dass jetzt die Inflationsdaten, die Mitte Juli eintrudeln für den Juni in den USA, dass die auch runterkommen. Man sieht es ja auch am Ölpreis. Dann kamen die Arbeitsmarktdaten, die schwächer waren, deutlich schwächer als erwartet, aber nicht so schwach, dass man jetzt Angst haben müsste, dass die Konjunktur komplett in sich zusammenkracht. Das bedeutet aus meiner Sicht, gerade eine makroökonomische angespannte Lage löst sich jetzt zum Teil auf. Und das bedeutet, du kannst jetzt wieder ruhigen Gewissens als Investor, der Milliarden betreut, höchstwahrscheinlich auch sagen, hey, wir gehen jetzt nicht nur auf den vermeintlichen Safe Play, nämlich wir gehen nur da rein, wo wir wissen, dass dort gerade unfassbar viel Geld verdient wird, weil die Hyperscaler einfach bereit sind, jeden Mondpreis für Chips zu bezahlen. Und deswegen kann man jetzt aus diesen Werten auch wieder ein bisschen was raus allokieren und jetzt sich antizyklisch auf die Lauer legen beziehungsweise Chancen nutzen von bei Werten, die zuletzt halt runtergekommen sind. Und ich glaube, dass das sich in den nächsten Wochen im Software-Sektor auch bemerkbar machen wird, dass dort einige Titel wieder anspringen werden. Das ist ja zuletzt auch schon passiert innerhalb der letzten 5-6 Handelstage. Da haben wir ja durchaus erkleckliche Renditen bei einigen Software-Titeln schon gesehen. Ich glaube auch, dass Gold und ich glaube auch, dass Bitcoin da profitieren werden. Also das wäre mein Take dazu, wie ich es sehe. Also es ist eine, bei mir ist jetzt kein brutal, kann man da nicht davor hängen. Aber Sebastian, wie siehst du es? Also kannst du mit der Haltung irgendwie was anfangen?
Ja, aber ich schütte noch ein bisschen Wasser in den Wein, weil es ist ja immer eine komplexe Welt, gerade im Finanzbereich. Die Inflation geht zurück. Das heißt, wenn wir auf die ölpreisgetriebene Inflation schauen, ja, da ist Entspannung. Das unterstützt ja auch meine These. Wo ich aber noch drauf schaue, ist, ob wir im Laufe der nächsten Monate eine Art KI-getriebene Inflation bekommen, weil Apple hat vor kurzem die Preise deutlich erhöht, weil sie gesagt haben, naja, die Einkaufspreise für verschiedene Komponenten sind so stark gestiegen aufgrund des Chip-Booms. Und wir haben jetzt gesehen, dass Nvidia im Vera Rubin Chip die Hälfte der Speicherkapazität verbaut als ursprünglich, weil sie sagen, die Chips sind erstens sehr teuer und sie kommen nicht an genügend ran. Und damit sie genug Produktion aufrechterhalten können, verbauen sie entsprechend weniger Speicherkapazität. Das mag in Zukunft wieder steigen, wenn es mehr Chips gibt oder zu billigeren Preisen. Aber wir sehen, es gibt schon eine KI-getriebene Inflation. Die Frage ist nur, ist das etwas, was den Warenkorb und die Gesamtkomponenten nach oben treibt oder eher nicht? Aber es ist gut, dass es so einen Negativausblick ein bisschen in der Inflation gibt, weil das ist wieder diese Wand der Beunruhigung, wo viele sagen, aber vielleicht steigt ja die Inflation wegen KI und kaufen dann nicht und die Märkte steigen trotzdem. Also von daher, ich bin bei dir, aber ich gucke schon drauf, ob KI einen Inflationsschub auslösen könnte auf der kurzfristigen Seite. Mittel- und langfristig, da ist ja Kevin Warsh in dem Lager wie Alan Greenspan, der damals gesagt hatte, das Internet wird auch alles günstiger machen und Warsh wird da durchschauen und erstmal abwarten. Aber wir könnten kurzfristig schon eine Inflationswelle bekommen durch KI. Momentan noch nicht so absehbar, aber ich gucke zumindest mal drauf, ob in den Daten sich da was ablesen lässt. Also das nur als kleines Warnsignal am Rande.
Okay, also im Wesentlichen alle mehr oder weniger bullish. Man sollte halt vielleicht jetzt nochmal Walsh und Trump und natürlich die USA in puncto Geldmengenausweitung im Blick behalten. Natürlich auch die Inflation, aber dafür habt ihr uns ja hier bei The Dip, dass wir euch da laufend auf dem Laufenden halten. Laufend auf dem Laufenden halten, genau. Als hätte ich in Fuller Germanistik studiert, in Fullerton.
Ja, genau, dort Germanistik, genau. Da haben sie es dir auch richtig beigebracht.
Ja, genau. Well, let's go to the other topic. Besser als Nasdaq 100 und Co., dieser ETF schlägt alle. Also Sebastian, das Mikro geht wieder an dich.
Danke.
In wen handelt es sich?
Ja, als ETF-Heini habe ich ja viele, viele, viele ETFs im Blick. Und du hast es ja schon angedeutet, Timo, du erwartest fürs zweite Halbjahr eine Art Rotation. Die sehen wir ja auch aktuell. Also wenn wir mal schauen, wie der langweilige Oldschool Dow Jones performt gegenüber Tech-Werten, sehen wir ja, dass Geld reingeht, auch in Branchen, die vorher nicht so gefragt waren. Und was im ersten Halbjahr, und da sehen wir schon den ersten Teil der Rotation, richtig gut funktioniert hat, waren Nebenwerte. Das heißt speziell auf die USA, der Russell 2000. Wer sich dann ETF sucht, gibt's überall an jeder Ecke, also RUSSELL, Russell und dann 2000 dahinter. Und da gibt's zig verschiedene Produkte. Und das sind einfach Nebenwerte, die in den USA gelistet sind. Und der Russell 2000 versucht also den Nebenwertesektor abzubilden. Ich gebe euch noch ein paar Zahlen mal mit in Euro gemessen. Der Russell 2000 im ersten Halbjahr 27% plus, der Nasdaq 22% plus, der S&P 500 14% plus. Wenn man die Nebenwerte noch ein bisschen verbreitert, so bin auch ich investiert. Das heißt, es gibt auch einen World Small Cap ETF, der investiert dann also nicht nur in US-Nebenwerte, sondern auch in europäische und asiatische. Der hat es immerhin auf fast 22% gebracht. Das heißt, die US-Nebenwerte sind das Zugpferd mit 27%, aber auch global sehen wir innerhalb der Nebenwertekategorie anziehende Werte, anziehende Performance. Und da muss ich sagen, da ist eine Rotation im Gange. Und das ist genau das, was du gesagt hast, Timo. Die Marktrallye oder die Rallye verbreitet sich. Es ist auch ganz normal, dass innerhalb von Rallyes eine Konzentration entsteht, die dann wieder breiter wird und dann wieder eine Konzentration entsteht. Das ist also nicht unnormal. Und wir sehen aktuell diese Verbreiterung durch den Nebenwertesektor. Und wir sehen auch, wie die Nebenwerte momentan eklatant unterbewertet sind, wenn ich jetzt mal auf die USA blicke, verglichen mit den großen Werten. Also da ist eine Rallye im Hintergrund im Laufen, wo viele gar nicht drauf schauen, die durchaus noch eine Menge Luft hat. Und ich sage auch, ich bin langfristig investiert. Das heißt, es ist keine taktische Position, aber es ist auch taktisch interessant, wenn die Rotation weitergeht.
Lars, wie findest du den Russell?
Sehr gut. Und zwar insbesondere für mich häufig als Signalgeber. Manche Thesen werden einfach so lange wiederholt, bis keiner mehr zuhört. Und eine These ist jetzt, naja, wir haben so eine, in dieser Rallye eine so enorme Marktkonzentration, ganz wenige Aktien tragen diese Rallye. Das stimmt schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich weiß, dass natürlich gerade Doomsayer oder diejenigen, die sagen, der Markt muss doch einfach mal einbrechen, dann einfach weitermachen und sagen, das ist aber so. Aber dass der Russell 2000 kurzfristig outperformt, war zumindest in der Vergangenheit, alles andere können wir ja nicht beurteilen, immer ein eher bullisches Signal, weil das eben heißt, dass die Anleger nicht wie blind 15 Werte kaufen, sondern durchaus schauen, wo gibt es denn relative Chancen. Das heißt, ein starker Russell 2000 ist ein eher bullisches Signal für alle Märkte. Und darüber hinaus, ich will nicht widersprechen, weil es sind vielleicht Nuancen, aber für eklatant unterbewertet halte ich ihn nicht mehr. Der war ja der im Tief fast 40% unter seinen historischen Bewertungsständen. Da ist er nicht mehr, weil er eben zuletzt ein bisschen outperformed hat. Ich finde ansonsten, den sieht sehr gut aus. Das ist so ein Wert, wo man auch als aktiver Anleger sagen könnte, wenn wir, man muss wirklich dieses Wenn ganz fett unterstreichen, der Markt kauft Korrekturen wahnsinnig schnell. Wenn wir noch mal eine kleine Korrektur sähen, dann wäre der Russell 2000 zum Beispiel einer, bei dem man ganz gut zuschlagen könnte. Spricht halt ganz wesentlich für die amerikanische Konjunktur. Ein Großteil der Unternehmen, die in diesem Index sind, erzielen ihre Umsätze in den USA selbst. Von daher als Indikator, so wie es die Börse betrachtet, durchaus interessant.
Beim Russell 2000 ist vielleicht noch ein kleiner Fun Fact, dass da eigentlich, wenn man sich jetzt mal die ersten 25, 30 Aktien anschaut, in puncto Marktkapitalisierung, also Platz 1 nimmt hier die Bloom Energy ein, die mit 77 Milliarden US-Dollar gerade bewertet sind, die natürlich auch in diesem Jahr seit dem 1. Januar extrem gerannt sind, über 200% Performance, dass die allesamt eigentlich im DAX wären. Also was die Marktkapitalisierung anbelangt, also was so amerikanische Nebenwerte sind, wären eigentlich alles so DAX-Mittelfeldunternehmen, oder?
Das ist schon irgendwie. Ja, aber diese Diskussion, die ist so traurig, die will ich jetzt gar nicht führen.
Also ich finde das nur, also da sieht man die unterschiedlichen Maßstäbe und die unterschiedlichen Größen des Kapitalmarkts. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist oder dass Deutschland irgendwie zu wenig gute Aktienunternehmen hat. Also das ist ja nicht so, dass wir da auf dem letzten Loch irgendwie pfeifen. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Aber ich meine, eine Bloom Energy, 77 Milliarden, die sind genauso viel wert wie, warte mal, lass mich mal kurz bei dem Munich Re schauen. Ich glaube, die sind auch so in der Gegend. Ja, 63 Milliarden. Okay.
Und das ist natürlich ein reiner KI-Wert, ja, beziehungsweise Rechenzentrum-Wert. Also wäre der Russell 2000 so ähnlich strukturiert wie der Nasdaq 100, also hinsichtlich der Gewichtung, dann müsste man sich sicherlich Sorgen machen. Aber die Gewichtung der Einzelwerte, ich weiß es nicht. Was ist die Bloom Energy? Wie hoch, wenn du gerade davor bist, wie hoch ist die Gewichtung des im Index?
Nee, ich habe nur die Liste mit den Market Caps. Ich sehe es hier jetzt gerade nicht, wie groß die Gewichtung im Index ist.
Ist wesentlich diversifizierter hinsichtlich der Gewichtung. Ansonsten müsste man natürlich sagen, ja, du willst jetzt auch keinen KI-Index. Das ist aber der Russell 2000 eindeutig nicht.
Mhm. Ja. Da, wenn ihr es habt, muss ich noch mal kurz auf Lars' These eingehen, dass du gesagt hast, eklatant würdest du es nicht nennen. Darf ich kurz, Timo? Weil ich habe hier mein Small Cap Research von mir und ich möchte natürlich meine These auch noch begründen. Denn wenn man mal so die Verhältnisse aktuell anschaut, also der Large Caps, der großen Werte zu den Nebenwerten, dann haben wir aktuell einen Abstand im KGV, der so krass ist oder fast so krass ist wie zum Thema oder zum Dotcom Peak. Oder Dotcom-Spitze besser gesagt. Das heißt, verglichen mit den Large Caps, den großen Unternehmen, sind die Nebenwerte extremst unterbewertet. Und auch wenn man mal reinschaut in den Marktanteil, also den Nebenwerte in den USA gemessen am Gesamt-ETF-Markt ausmachen, dann sind wir so bei um die 6%. Frühere Werte waren mal bei um die 11%. Also daher kommt meine These, Nebenwerte ist etwas, wo die Investoren lange nicht draufgeschaut haben und wo eine extreme Unterbewertung ist, wirklich verglichen mit den großen Werten, also einer Nvidia und Co. Also daher kommt das eklatant relativ gesehen.
Also ich will dir jetzt nicht die Laune verderben, weil ich weiß, das magst du jetzt gar nicht, aber Goldman Sachs hat letzte Woche gesagt, sie glauben, dass die Nebenwerte outperformen, aber da sie schon so stark aufgeholt haben, nicht mehr so stark wie vorher. Und das sagt Goldman und du weißt, Goldman darfst du nicht widersprechen.
Vielleicht warst du Praktikant.
Sonst wird das negativ bei dir im Praktikumszeugnis vermerkt.
Ja, wenn ich noch ein Praktikum mache, dann irgendwann mit 50.
Genau.
Da fühle ich mir den Wunsch drauf. Was soll das? Das ist altersdiskriminierend.
Na, ich habe gesagt, ich mache vielleicht mit 50 noch ein Praktikum.
Ja, irgendwann mit 50 hört sich so an, als sei dann der Großteil rum.
Nein, wieso? Das ist so ein Lebenstraum, also so
zweite hinzukommen, wenn man Williams Crispin am Wochenende trinkt.
Da werden
und trotzdem 50 werden.
Lars, ich habe am Montag in Berlin jemanden von der Deutschen Börse getroffen und es könnte sein, dass wir auch mit der Deutschen Börse eventuell, schauen wir mal, bei The Dip, Deutsche Börse, also ich glaube, ich kann dir da einen Praktikumsplatz noch verschaffen, wenn du möchtest.
Mir?
Ja, also ja.
Nein, ich scheue doch jede Art von Aufwand.
Von Arbeit.
Schon unbezahlt mal auf jeden Fall.
Ja, genau. Wenig arbeitsscheu. Und lass uns deswegen an dieser Stelle einfach mal rübergehen zu LEG und Vonovia. Da scheuen wir jetzt nämlich nicht die Arbeit, die wir schon gemacht haben. Da scheuen wir uns nicht, die vorzutragen. Beide Immobilienwerte sind relativ günstig bewertet und weisen relativ hohe Dividendenrenditen auf. Und Sebastian, an dieser Stelle übergebe ich mal an dich. Du bist ja sozusagen auch unser Immobilienexperte hier in der Runde. Und ja, insofern würde mich jetzt interessieren, wie findest du denn die beiden Aktien?
Ich suche hier gerade mal noch die KGVs raus. Jetzt habe ich die letzte Minute kurz gepennt und deinen Worten gelauscht, aber ich bin schon wieder hier online. So, also Vonovia. Und du hast es nämlich schon richtig gesagt, weil du bist aufs KGV eingegangen. Komme ich gleich noch drauf. Die LEG Immobilien hat aktuell ein KGV, wenn wir mal reinschauen, 2027 5,7 und die Vonovia hat ein KGV für 2027 von 7,06. Das heißt, wenn man die vom KGV her einfach nur mal anschaut, dann sind beide wirklich extrem günstig. Aber bei Immobilienwerten, wir machen ja hier auch ein bisschen Bildungspodcast und Bildungsvideo auf YouTube. Immobilienwerte muss man natürlich etwas dezidierter anschauen als andere Unternehmen, weil bei Immobilien natürlich Fremdkapital zum einen eine große Rolle spielt, das tut es auch bei anderen Unternehmen, aber wir haben auch viel Abschreibungen natürlich auf dem Bestand. Und deswegen schaut man eher bei Immobilienwerten auf die Funds from Operations. Das heißt, da nimmt man den Cashflow, der aus dem Geschäft reinkommt und nimmt die Abschreibungen weg. Oder man guckt auf die Adjusted Funds from Operation, die sogenannten AFO, und nimmt da vom Cashflow die Abschreibungen weg, aber auch Anreize für Mieter oder Instandhaltungen oder Modernisierung. Und beide Werte, muss man auch sagen, waren jetzt keine Anlegerlieblinge. Also sowohl die Vonovia als auch die LEG. Aber wenn ich mir jetzt mal beide Werte, habe ich mir Zeit genommen, habe sie mir mal angeguckt, habe mir so ein bisschen die Bilanzen reingezogen und die verschiedenen Kennzahlen. Ich würde sagen, dass wenn ich mich jetzt entscheiden muss, gefällt mir die LEG besser, weil ich habe so das Gefühl, dass bei Vonovia, dem Platzhirsch, da wird noch viel in der Bilanz momentan aufgeräumt. Sie haben auch gesehen, dass sie mit Krisenphasen umgehen können. Aber LEG, würde ich sagen, ist schon mehr im Angriffsmodus als eine Vonovia. Also von daher finde ich die LEG interessanter, aber man muss auch klar sagen, beide sind für mich noch in einem Abwärtstrend. Also es ist jetzt kein akuter Handlungsbedarf. Interessant ist bei der LEG vielleicht noch als kurze Infos, wenn man den Inventarwert, also den Immobilienbestand mal umrechnet, was der pro Aktie bedeutet, dann sind wir irgendwo im Bereich von um die 130 und der Wert steht bei um die 55. Also von da ist Aufholpotenzial, aber wie gesagt, Signal vom Chart her sehe ich da auch momentan noch nicht. Beide noch im Abwärtstrend.
Ja, Lars, wie blickst du auf die beiden Werte?
Also du hast es ja versucht zu entkräften mit dem Arbeitsscheu, aber zumindest für Themen, für die ich kein Interesse aufbringe, hast du da den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich habe es, obwohl ich die Überschrift gesehen habe, ich habe es nicht geschafft zu sagen, in einem Sektor, der mich sowieso schon nicht interessiert, soll ich dann auch noch sagen, wer der bessere von den beiden Werten ist. Und ich wusste ja, dass unser Fleißkärtchen sammelnde Mitreporter hier, dass der sich auf jeden Fall das anschauen würde. Von daher verlasse ich mich auf sein Urteil und werde am Ende keine der beiden Aktien kaufen. Und zwar deshalb, weil ich, Achtung, ich kann das verstehen unter Turnaround-Aspekten, weil man ja, man sagt mir ja, wir haben Wohnungsnotstand, es ist so wahnsinnig viel Regulierung und politische Eingriffe und all das, was natürlich den neuen Wohnungsbau ja sichtbar erschwert, kann man natürlich sagen, müsste eigentlich auf der Habenseite für diejenigen gelten, die ja die Bestände haben. Das heißt also, das eine ist, man kann nicht zwar nicht neu investieren, aber das, die haben ja einen großen Bestand und der müsste theoretisch, wenn wir über Knappheit sprechen, vielleicht im Laufe der Zeit auch eine Aufwertung erfahren. Aber ich glaube, die meisten, die solche Immobilienaktien und oder diese Unternehmen kaufen, die sehen das ja nicht als Turnaround, sondern sagen, ja, ich möchte einen guten Dividendenzahler, möglichst mit einem Aufwärtstrend verbunden im Laufe der Zeit. Und das sehen wir einfach nicht. Ich glaube, dass die politischen Eingriffe so oder so nicht weniger werden. Ich glaube, dass die Bau- und Sanierungskosten absehbar nicht sinken werden und dementsprechend, mal ganz abgesehen, jetzt von der Frage, wer wie besteuert oder Mietpreisbremse. Mir ist das ein zu unklares Bild. Bei einer Analyse solltest du ja am Ende einigermaßen klar sagen können, das spricht dafür, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, das muss passieren. Das kriege ich im Immobiliensektor in Deutschland nicht hin. Deswegen mache ich da weiterhin einen Bogen drum.
Da will ich aber noch kurz anmerken, also wenn wir jetzt auf der Inflationsseite Entspannung sehen und die EZB von ihrem Ego-Programm absieht, dass sie jetzt einfach mal mit Gewalt die Zinsen erhöhen mussten, haben wir einen Schub. Und ich muss sagen, gestern, also Donnerstag, als das Reformpaket vorgestellt wurde, ein Punkt ist, dass keine Vergesellschaftung von privaten Immobilienunternehmen mehr möglich sein soll. Und damit nimmt man diesem ganzen Berliner Wahnsinn, der ja auch ausländische Investoren abschreckt, da nimmt man das dem den Wind aus den Segeln und schafft auch mal für den Standort zumindest eine gewisse Sicherheit, dass man sagt, also von der Vergesellschaftung und Enteignung sind wir jetzt zumindest mal weg, weil dieser Wahnsinn, das hätte ja den ganzen Sektor gekillt. Nicht nur, dass ich Vonovia die Immobilien wegnehme, die sind ja fremdkapitalfinanziert. Wie kriegen die Banken dann ihr Geld? Also, dass man da mal klar von politischer Seite signalisiert hat, passt mal auf, diesen Schwachsinn machen wir nicht mit, ist zumindest für mich ein Punkt zu sagen, man sieht, dass man die Immobilienunternehmen braucht, weil keiner baut. Der Staat wird die Wohnungen nicht bauen und er wird den Wohnraum nicht herbekommen. Also das sehe ich zumindest positiv.
Also als Zinsplay, da, absolut. Wenn die Zinsen 1,5% niedriger stehen oder 2% niedriger als aktuell, einfach mal angenommen, dann musst du die Aufwertung vornehmen, dann stehen wahrscheinlich die Aktien zwischen 25% und 40% höher. Keine Frage. Ist die Frage, ob du vielleicht in besser kalkulierbaren Märkten diesen Zinseffekt noch ein bisschen genauer vorhersagen kannst. Aber klar, die Zinsen sind ein unmittelbarer Einflussfaktor.
Und da habe ich eine ganz dezidierte Meinung dazu. Also ich würde es langfristig nicht machen. Also weder die LEG noch die Vonovia, eben wegen dem Aspekt, dass wir höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren eben keine sehr, sehr deutlichen Zinssenkungen sehen. Also quasi so, falls die EZB die Zinsen um 100 Basispunkte senken würde oder so, das ist ja wirklich ein fettes Falls. Also da muss ja schon eine ganze Menge passieren. Und das würde ich jetzt hier nicht erwarten. Aber ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, Lars, dass wenn wir jetzt keine weitere Zinserhöhung sehen, dass das jetzt kurzfristig für die Vonovia, wahrscheinlich auch die LEG, aber ich finde da ehrlicherweise die Vonovia gerade ein bisschen spannender. Wenn die jetzt nicht unter 20 Euro nochmal abrutschen, dann sehe ich da tatsächlich das Potenzial, zumindest mal auf die an die 27 Euro ranzulaufen. Also vielleicht als so eine mittelfristig auf ein paar Monate, vielleicht eine aktive Position, denke ich, kann man das schon durchaus machen in dieser Erwartungshaltung. Aber als langfristiges Investment, als Dividendenplay, wäre mir das auch viel zu unsicher aufgrund der Schuldensituation und auch der Fälligkeitsprofile. Da werden im nächsten Jahr 4,5 Milliarden Euro fällig, bei der Vonovia 2028 sogar noch ein Schnaps mehr, da sind es glaube ich 4,7 Milliarden und so weiter und so weiter. Und das ist mir halt einfach ein bisschen zu unsicher. Und darauf zu zocken, dass die Zinsen jetzt runtergehen und ich dann Verdoppler mit der Vonovia mache, das finde ich jetzt ein bisschen, ja, das wäre mir ein bisschen zu arg. Aber es reicht schon, dass die Zinsen nicht steigen. Du hast einen anderen,
also wenn es dir nur um den Zinsgedanken ankommt, dann kannst du ja auch kalkulierbare Märkte nehmen. Es gibt zum Beispiel auch skandinavische, insbesondere in Schweden sind ein Großteil aller Kredite variabel. Das ist natürlich in Zeiten steigender Zinsen schwierig, aber dafür reagieren sie auch sehr viel schneller auf erwartet niedrigere Zinsen. Und dementsprechend, also es gibt ja noch andere, ich sage nicht, man soll immer und generell einen großen Bogen um Immobilienaktien machen. Aber ich glaube, es gibt einfach planbare Standorte. Unser großer Vorteil als Aktionär und Investor ist ja, dass wir zwar in Deutschland wohnen und das machen wir ja in der Regel auch voller Überzeugung, aber wir müssen ja nicht alles hier investieren. Und da gibt es spannendere Kandidaten.
Und du hast schöne ETFs. Also man kann ja Vonovia und LEG in einem großen Portfolio ja beimischen, wenn ich einen Immobilien-ETF nehme auf Europa. Weil dann habe ich die Schweden drin, dann habe ich andere Standorte mit drin. Das würde ich eh langfristig eher machen, als zu sagen, langfristig investiere ich nur in deutsche Immobilien, weil die meisten haben vielleicht sogar eine Immobilie hier. Dann noch deutsche Immobilienaktien, das ist ein bisschen Klumpenrisiko. Das würde ich mit dem ETF wegdiversifizieren, auf jeden Fall.
Ja, oder man nähert sich einem komplett anderen Sektor und schaut sich mal die Circle an, weil ich denke, auch da ist der Einflussfaktor Zins nicht zu unterschätzen. Aber vielleicht ist Circle ja auch ein bisschen mehr als ein reiner Zinszock. Lars, wie blickst du auf die Circle?
Ja, ich bin ja in Circle investiert und ich habe gerade bei solchen spekulativen Investments fast immer im aktiven Bereich spielen die Teilgewinnmitnahmen bei mir eine Rolle. Teilgewinnmitnahmen sind dann renditeschädlich, das kann man ja so sagen, wenn irgendetwas einfach weiter steigt, weil die Position, mit der man investiert ist, kleiner ist. Aber gerade dann, wenn es sich eben nicht um einen eindeutigen Aufwärtstrend handelt und auch nicht um einen Trend an der Börse, wo man sagen kann, da kann eigentlich nur noch in eine Richtung laufen, dann macht das eben Sinn. Und ich bin jetzt mit der zweiten Hälfte in etwa wieder bei meinem Einstand angekommen. Und insofern bin ich ganz happy, dass ich bei über 100 Dollar die Hälfte verkauft habe. Circle ist spannend, keine Frage. Aber es ist schon auch ein Wenn-Dann. Stablecoins ist das große Thema. Und ich weiß nicht, wie tief wir hier reingehen wollen. Das können wir vielleicht gleich nochmal ansprechen. Also das genaue Geschäftsmodell von Circle. Ich würde aber gerne mal aus meiner Sicht, weil wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen haben, das besprechen, was derzeit neben der Kryptoschwäche Circle unter Druck gesetzt hat, ist, dass die großen etablierten Anbieter im Bereich Stablecoins so aktiv geworden sind. Das heißt, die lassen sich nicht disruptieren. Eine Visa, eine Mastercard und so weiter. All diese großen Anbieter haben mittlerweile eine eigene Infrastruktur geschaffen. Das macht Circle nicht unbedingt zu einem schlechteren Unternehmen. Ich bin ja nach wie vor mit einer Hälfte investiert. Keine Kaufempfehlung. Aber es macht diesen gesamten Komplex mehr zu einem Risikoinvestment als vorher.
Ja, wobei der Circle-CEO gesagt hat, ja, so richtig Konkurrenz ist das nicht. Also ich denke mal, du spielst an auf den Open US-Dollar oder Open USD, ich weiß nicht, wie man es spricht. Quasi wurde jetzt am 30. Juni als neuer an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin vorgestellt. Und zu den Unterstützern zählen unter anderem Coinbase, Visa, Mastercard, BNY, Standard Chartered, BlackRock, Google, Shopify, Ripple. Also wow, da kommt schon einiges zusammen. Aber ist diese große, schiere Anzahl an großen Unternehmen, an großen Unterstützern vielleicht nicht auch kontraproduktiv, weil die halt einfach dann behäbig werden in der Entscheidungsfindung, möglicherweise auch irgendwie unterschiedliche Interessen verfolgen, unterschiedliche Schwerpunkte bei dem Projekt setzen wollen. Ja, und Circle kann halt schalten und walten, wie es eigentlich gerade will, weil unabhängig. Also ist das nicht vielleicht ein Vorteil von Circle?
Also ist, das kann es sein. Als ich muss tendenziell sagen, dass ich, wann auch bei den Conference Calls, ich höre die mir heute kaum noch an, insbesondere das, was der CEO und CFO sagen. Also die müssen natürlich auf Fragen antworten, aber wenn du ein Unternehmen unabhängig bewerten willst, dann ist jetzt
nein, ist schon klar, dass die nicht sagen, oh ja, die graben uns das Wasser ab. Also
so, und das ist so ein bisschen die Problematik. Und was man bei Circle auch noch sagen muss, momentan hängen die Umsätze an den Zinseinnahmen auf USDC, also die Margen, die sie aus ihrem eigenen Stablecoin verdienen. Und wenn die Zinsen sinken, dann ist das in der Regel bullish für den Kryptosektor. Aber die Margen aus dem Zinsgeschäft, ja, das ist nun mal ein Großteil des Einkommens von Circle. Das ist ja kein, verglichen jetzt mit KI-Unternehmen oder anderen, ist ja kein Riesenladen. Weiß nicht, wo sind die jetzt 16, 17, 18 Milliarden Market Cap? Also unter dem Aspekt, die verdienen durchaus Geld mit diesen Zinseinnahmen auf ihre Stablecoin-Reserven. Und dementsprechend, wenn man ein klares Bild davon hat, Stablecoins, wir sprechen schon lange drüber. Und ich erwarte, dass das kommen wird, weil ich glaube, dass sich agentische KI die Stablecoins braucht. Ich glaube, das wird kommen, weil das der sinnvolle Layer ist auf all dieser Infrastruktur, die derzeit gebaut wird. Und deswegen glaube ich, dass Circle ein profitables Unternehmen sein kann und ein Profiteur. Es wird mehr als nur einen geben. Aber es ist eine echte Spekulation, die den Namen auch verdient.
Also KI-Play ums Eck, okay, verstanden. Aber ist nicht eigentlich der ganz, ganz große Use Case jetzt kurzfristig, dass halt die Amerikaner sich so stark refinanzieren müssen, noch auch im zweiten Halbjahr. Und wenn, also dann haben sie ja die Wahl, also der Staatshaushalt hat ja die Wahl, machen wir es über die Fünfjährigen, über die Zehnjährigen oder machen wir es halt über die Kurzläufer. Und dort spielen doch auch Stablecoins dann wiederum eine Rolle, weil die halt hinterlegt sind. Ne?
Ja,
mit korrekt. US-Dollar. So, genau. Ist das nicht eigentlich jetzt kurzfristig der große Use Case?
Also das ist zumindest nicht der Grund, warum, für den ich gekauft habe, sondern meine Herangehensweise war, braucht man Stablecoins, ja oder nein? Da gibt es ja durchaus auch Kritiker, die sagen, es bietet keinen wesentlichen Vorteil gegenüber dem, was wir heute schon haben. Ich glaube aber, dass Transaktionskosten einen enormen Vorteil spielen werden. Noch, das muss man auch sagen, noch sind die Transaktionen überschaubar. Aber ich habe mir von wie heißen sie? Sie kommen demnächst an die Börse. Lass mich kurz gucken. Sie sind noch nicht an der Börse. Stripe? Stripe ist noch nicht an der Börse, ne? Nee. Die haben eine wunderbare eine Unternehmenspräsentation gehabt. Und dort haben sie eben diese letztlich aufgezeigt in dieser, ich versuche mal, wenn ich den Link noch finde, dann packe ich sie in die App, wie diese Stablecoins eigentlich funktionieren und wie die agentische KI die Stablecoins nutzt ohne menschlichen Einfluss. Und ich weiß, dass für uns Deutsche, die wir sagen, ja, ohne Bargeld wird die Welt untergehen, ist das natürlich geradezu grotesk, die Vorstellung, dass die KI auf mein Geld zugreift. Logischerweise in einem begrenzten Rahmen oder man muss sich das ja nicht vorstellen, wie wir machen unsere Pockets da auf. Und das ist durchaus beeindruckend. Ich glaube, dass Stablecoins mehr als nur einen Use Case haben. Ich glaube, wir werden das so selbstverständlich nutzen in ein paar Jahren, wie wir heute mit dem Handy bezahlen oder PayPal nutzen oder whatever. Und das ist für mich der Investment Case von Circle. Circle, und das Gleiche möchte ich auch sagen, gilt auch für Coinbase. Aber weil ich meine Spekulationen gerne verteile, auf mehr als einen Player, gerade bei sowas. Es ist im Umfang überschaubar, aber wenn das aufgeht, was ich erwarte, dann rechne ich eben, ich mache das auch nicht für 11% Rendite im Jahr. Also das Risiko soll sich dann auch lohnen.
Wenn, dann sollen da schon 11,5 bei rumlaufen.
11,5 bis 12.
So, ja, irgendwie so.
Dass ich dann in der Range auch mal in die USA kann, und zwar als glücklicher Mensch.
Es sei dir gegönnt.
Danke.
Genau, hoffentlich macht vorher nicht wieder jemand mit dir Schluss.
Ah, nee, jetzt fällt es mir gerade ein. Nicht, dass meine Frau dies hört. Also, ich war anschließend noch mehrfach in den USA. Ich habe, so, und jetzt kommt ihr, das kann nämlich keiner von euch kann das. Nee. Ich habe den Heiratsantrag, habe ich gemacht auf dem Times Square und wann zur Jahrtausendwende, ihr Luschen. Das kriegt ihr auf gar keinen Fall hin. Also, ich drücke euch die Daumen, aber...
Ist aber schön, dass du diese Geschichte jetzt in Minute 49 nochmal nachschiebst. Aber dein erster Gedanke war, wie traurig du in die USA geflogen bist,
als du gefragt hast.
So die Prioritäten, finde ich.
Du hast nach der ersten Erfahrung mit den USA. So habe ich es interpretiert.
Habt ihr eine besondere Beziehung, habe ich gefragt.
Ja, okay. Die besondere Beziehung ist dann später
entstanden. Zum Glück kann man schneiden. Ja, zum Glück können wir das jetzt nochmal an den Anfang schneiden.
Dann müssen wir nicht. Nein. Weißt du vor allem, was das Gute ist? Ich mache den Heiratsantrag und am nächsten Morgen lese ich, dass wegen Terrorgefahr zur gleichen Zeitpunkt 8000 Maschinengewehre von den Dächern auf mich gerichtet waren. Ich dachte, naja, da war es zumindest mal ein sehr sicherer Heiratsantrag. Naja, endete dann auch im Krankenhaus, weil meine Frau da einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Vor dem Antrag möchte ich sagen, anyway, die Story führt zu weit. Es war wie immer unterhaltsam.
Ja, okay, das klingt wirklich nach einer verdammt guten Geschichte.
Ja.
Schade, dass die jetzt ein bisschen zu kurz kommt. Aber ich übergebe jetzt nochmal an Sebastian wegen Circle. Also, wir haben ja jetzt in der Bild Circle gut wegen KI-Agenten, ja. Wir haben aber gleichzeitig dieses große Konkurrenzprojekt und Circle ist auch richtig stark runtergekommen jetzt zuletzt. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass halt da jetzt dieser Einbruch stattgefunden hat? Ist das wirklich nur diese Konkurrenz oder steckt noch was anderes dahinter und wie blickst du generell drauf, Sebastian?
Ich blicke positiv auf Circle. Ich habe die Woche auch ein bisschen die Position ausgebaut. Ich habe die Circle bei mir mal ins langfristige Depot eingebucht, wenn auch sicherlich momentan eine meiner kleinsten Positionen und wie Lars richtig gesagt hat, auch spekulativsten. Ich sehe bei Circle aber so den Absicherungsgedanken im Vordergrund zu einer Amex, die ich habe oder einer JP Morgan oder auch Goldman. Also, dass die Stablecoins vielleicht doch disruptierender sind und die anderen nicht mitkommen. Und ich sehe auch den Abverkauf in dieser Woche als übertriebene Marktreaktion, weil ich glaube nicht an diese Megaprojekte mit 30 Unternehmen. Das sind die Prestigeunternehmen. Ich hatte auch gelesen, 140 sind im Hintergrund, die da mitmachen wollen. So ein Riesending, das koordiniert keiner am Ende. Und ich bin da wirklich skeptisch, dass verschiedenste Konkurrenten mit unterschiedlichen Interessen, du hattest es angeschnitten, Timo, dass die sich einigen auf einen gemeinsamen Nenner und dann einen Stablecoin herausbringen. Sie haben natürlich eine brutale Marktmacht. Wenn sie das machen würden, dann können sie natürlich einen Stablecoin in den Markt schieben. Aber dass die sich erstmal einig werden, da bin ich höchst skeptisch. Und was Circle angeht, kam jetzt über Nacht auch noch die Meldung, dass man es geschafft hat, mit Standard Chartered eine Kooperation einzugeben und dass man also nicht wie früher, dass Banken bei Circle ein Konto aufmachen und dann irgendwie den Stablecoin vertreiben können, sondern dass man direkt die Stablecoins und die Technologie im Bankensystem verankert. Also wir sehen, Circle ist da schon weiterhin dran, seinen Markteinfluss, seinen Bereich zu erweitern. Und ja, es ist momentan sicherlich ein Risiko, dass die Zinsen fallen und dadurch die Einnahmen zurückgehen. Aber wir sehen ja auch in den Zahlen, dass die Einnahmen aus anderen Bereichen, also Add-ons, steigen. Natürlich noch nicht auf das Niveau wie jetzt die Zinseinnahmen, aber man ist schon bestrebt, die Einnahmenbasis zu verbreitern, damit man eben nicht so am Tropf der Zinsmärkte hängt. Also von daher, ich sehe die Circle positiv, aber momentan zumindest auf der kurzfristigen Seite auch stark angeschlagen.
Okay, interessant. Also Circle ist ja aktuell so ein bisschen, also noch nicht ganz klar und ganz klar zu greifen. Also wenn, dann wäre es im Portfolio, wenn überhaupt, nur eine Beimischung und höchstwahrscheinlich auch eine Art von kleiner Wette, weil der Markt halt noch überhaupt nicht reif ist. Der steht noch ja in den Startlöchern. Möglicherweise neue Konkurrenzprojekte rauskommen kurzfristig. Dass die Zinsen jetzt nicht steigen, könnte jetzt erstmal auch aufs Ergebnis drücken. Aber der Riesenanwendungscase, das sind perspektivisch die KI-Agenten. Also so kann man das zusammenfassen mit Circle.
Ne? Würde ich so sagen, ja.
Genau, okay. Plus eine gewisse Bitcoin- bzw. Krypto-Nähe. Einfach, das sehen wir ja schon. Wenn da die Stimmung besser ist, dann könnte auch für den Sektor, obwohl inhaltlich gar nicht so eine große Korrelation, aber eine gewisse besteht natürlich. Also eine freundlichere Stimmung, da dürfte auch der Aktie helfen. Sehen wir auch bei Coinbase.
Und damit gehen wir rüber zu der Hörerfrage von Mario. Telekom jetzt kaufen, hat er uns gefragt. Sebastian, du bist investiert, korrigier mich, falls das falsch sein sollte.
Stimmt
aber. Und da ist ja in dieser Woche auch ein richtiger Kursrutsch erfolgt. Was war denn da los?
Elon und SpaceX waren mal wieder los und außer Rand und Band. Ich kann auch gleich vorab sagen, ich habe sie im langfristigen Depot. Ich sage auch gerne dann noch, warum. Ich habe auch diese Woche ein bisschen bei der Telekom nachgelegt. Ich war ja im Februar sehr positiv gestimmt. Da hatten wir einen Abwärtstrend, wir hatten einen schönen Ausbruch nach oben. Mittlerweile sind wir in diesen Abwärtstrend allerdings wieder zurückgefallen, weil es geht in den USA die Angst um, ob SpaceX über Starlink jetzt auch die ganze Telekommunikationsbranche disruptieren könnte. Also nicht nur T-Mobile USA, wo ja die Telekom einen Anteil von 53% hält. Und wenn man mal reinschaut, also die Telekom hat aktuell einen Marktwert von so um die 113, 118 Milliarden Euro an Wert und etwa 90 Milliarden sind schon die Beteiligung an T-Mobile wert. Das heißt, den Rest kriegst du fast geschenkt, was Telekom da hat. Ich führe gleich noch aus, was da noch drin ist. Aber man hat halt Angst oder der Markt hatte Angst, dass T-Mobile USA oder Verizon oder AT&T disruptiert werden könnten durch Starlink. Aber in meinen Augen, das ist jetzt so eine kurzfristige Reaktion, wie wir es gesehen haben, auch wenn irgendjemand KI geschrien hat, dann wurde der Software-Sektor abverkauft. Also bis Starlink in diesen Markt wirklich einsteigt, bis dann Geschäftsmodell etabliert wird, bis man da die Infrastruktur hat, da würde ich jetzt mal die Werte gar nicht so schnell abschreiben. Und ich finde, die Deutsche Telekom ist halt ein Wert, den kaufe ich mir jetzt nicht, weil ich eine riesen Wachstumsfantasie haben will, wie bei Chipwerten oder Hyperscalern oder sonst was, sondern halt einen soliden Telekom-Wert mit der US-Tochter als Beteiligung, die deutlich besser dasteht und besser wächst. Aber gleichzeitig halt, ich habe einen soliden Wert, ich habe einen soliden Dividendenwert mit um die 5% Dividende, ich habe die sogar noch steuerfrei. Und wie vorhin gesagt, die US-Tochter, die Beteiligung, die erklärt 90 Milliarden Euro der Marktkapitalisierung von fast 120 Milliarden. Das heißt, das ganze Telekom-Geschäft hier in Europa, in Deutschland kriege ich drauf und ich kriege noch T-Capital obendrauf. Und ich finde, das haben wenige immer auf dem Schirm. Das ist die Beteiligungstochter von T-Mobile. Da kann man mal, jeder kann googeln, da sieht man, was da drin ist, aber auch unter anderem 11 Labs, also im KI-Bereich stark. Da ist auch Perplexity. Hören wir momentan als KI relativ wenig, verglichen mit OpenAI oder Anthropic. Also da sind schon ein paar interessante Beteiligungen drin, die man eigentlich on top auch noch geschenkt bekommt. Also von daher, langfristig, ist jetzt eine rein langfristige Meinung, sehe ich die Telekom positiv, vor allem als Dividendenwert, aber man braucht sie jetzt nicht kaufen, weil ich sage, da wird jetzt der Wachstumswahnsinn ausbrechen. Also wir haben zwar ein Abkommen mit Nvidia und Rechenzentrumsbau, vielleicht kommt da mal eine KI-Fantasie rein, aber ich würde eher sagen, ist ein Dividendenwert mit Option, dass T-Capital irgendwie super Beteiligungen hat, dass KI-Fantasie reinkommt, aber ich würde erstmal wirklich konservativ rangehen und sagen, das kaufe ich mal wegen der Dividende, die steuerfrei ist und lasse die Telekom einfach mal liegen.
Ja, also da halt einfach schauen, defensiver in der Tendenz, defensiver Wert. Auch da kann es mal bei negativen Nachrichten zu einem Rutsch kommen. Nicht überbewerten das Ganze. Oftmals ja dann eher eine kurzfristige Geschichte. Wobei man jetzt auch sagen muss, entschuldige, ich glaube, die kommen von 35 Euro jetzt in diesem Jahr in der Spitze. Ja, knapp drüber getitscht. Sind jetzt wieder bei 25. Klar, das ist natürlich prozentual dann doch ein ganz schöner Rutsch.
Absolut.
Muss man so konstatieren.
Muss man klar sagen. Also Dividendenwert, ja. Mhm. Aber natürlich muss man ein Stück warten, bis man jetzt das, wo wir waren, wieder aufgeholt hat. Aber ich bin weiterhin positiv gestimmt. Das Unternehmen ist solide geführt. Also ich mache mir jetzt nicht die Sorgen, dass ich da die Dividenden nicht kriege oder dass die Telekom nicht Werte steigern kann. Aber das ist jetzt kein Sprinter.
4,5% werden für dieses Jahr prognostiziert an Dividendenrendite. Wie hoch ist denn da der steuerfreie Anteil? Weißt du das aus dem Kopf?
Die ist komplett steuerfrei. Weil die Telekom hat da ein spezielles, ich weiß nicht genau, Steuerrücklagenkonto, da wird das bezahlt. Also natürlich wird die Steuer bezahlt. Irgendjemand bezahlt ja immer die Steuer. Aber wir als Aktionäre bekommen die Dividende, dass der Einstandskurs sich reduziert um die Dividende.
Ja, okay.
Damit ist es steuerfrei.
Alles klar. Gut, also haben wir Telekom auch soweit in der Bütt?
Gehen wir mal Lars, hast du nicht gesagt. Noch kurz ergänzen.
Ach so. Ja, natürlich.
Also ich denke, dass ein Großteil des Abschlags nicht stattgefunden hat auf Starlinks, sondern der Großteil des Abschlags hat stattgefunden, weil hier ein Konglomeratabschlag vorgenommen wird, weil die Telekom eben im Gespräch ist, ihre eigene Tochter zu übernehmen. Und daraufhin sind wir ja schon mal die ersten 17-18% gefallen. Weil natürlich das eine ist Wachstum, das andere ist kein Wachstum. Also in Europa wächst die Telekom nur schwach. Die T-Mobile war die, wenn man so will, die Wachstumsperle. Und die beiden jetzt zusammenzuführen in eine Holding, wobei die Struktur noch nicht ganz klar ist, das hat der Markt nicht so bullisch gesehen. Ehrlicherweise muss man abwarten. Man macht sich ja schon Gedanken, warum dann so etwas passiert. Ich bin auch investiert. Ich bin in dem Depot investiert, wo es für mich um passive Einkünfte geht, weil eben diese Dividenden wirklich attraktiv sind. Ich werde tendenziell auch eher meine Position noch ein bisschen ausbauen, weil ich glaube, die Dividendenfähigkeit wird erhalten bleiben. Und das, was jetzt in dieser Woche nochmal, also nicht nur erhalten bleiben, ich denke auch, dass sie in dem Ausmaß wachsen, dass die Dividende wie in der Vergangenheit auch leicht steigen kann. Die Telekom ist ja über viele Jahre, hat sich ja sehr solide entwickelt an der Börse. Und ja, was Starlink angeht, du trittst natürlich gegen den Meister der Kommunikation an. Fairerweise ist es gar nicht Elon Musk, der gesagt hat, wir hauen die alle anderen weg. Und ein Analyst hat es ganz treffend beschrieben. Hat eigentlich irgendjemand mal Starlink ausprobiert? Also ich habe zweimal im Urlaub nicht mir das gemietet, sondern es war einfach ein Haus beziehungsweise Apartment, wo Starlink drin war. Das ist kein Vergleich. Das ist perfekt, wenn du sonst kein Internet hast. Aber es ist gegenüber Glasfaser, kommt es dir vor wie ISDN früher. Also es ist unglaublich viel langsamer. Und gegenüber einem normalen Mobilfunknetz ist es auch noch deutlich langsamer. Also man kann damit Dinge machen, aber und es ist keine Katastrophe. Nur, dass man hier sagen kann, Starlink, naja, wenn wir wollten, dann öffnen wir für alle. Alle anderen werden es aber A, weil Starlink mehr kostet, nicht machen. Und B ist einfach die Übertragung. Ja, also terrestrische Übertragung oder gar Glasfaser ist der Übertragungsgeschwindigkeit deutlich überlegen.
Naja, wenn es zumindest nicht die ISDN-Geräusche dann macht, diese lustigen Pieps-Geräusche.
Das wäre ja schon Stunden,
was, ne? Ja. Das wäre, genau. Aber Barclays, um das nochmal abzurunden hier, die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Telekom zwar gesenkt, aber belässt die Deutsche Telekom trotzdem auf Overweight. 36,50 ist das Kursziel und das ist hier dann auch, falls sich das so materialisiert, eine erkleckliche Strecke. So, aber jetzt rüber zum Biotech-ETF, den Lars mitgebracht hat. Der ist auf Allzeithoch ausgebrochen und du sagst endlich. Warum? Hast du so lange drauf gewartet?
Ja, gemeinsam mit meinen Lesern habe ich ziemlich lange drauf gewartet. Fairerweise, ich war schon einmal in Biotech drin und das hat nicht funktioniert, beziehungsweise da einfach gesagt, naja, okay, vielleicht ist noch nicht die Zeit. Ich meine mich zu erinnern, dass wir vor vielen Monaten ja auch schon mal gesagt haben, die Kombination KI und Biotech ist eigentlich wie gemalt für eine Blase am Aktienmarkt. Die ist dann aber, ob aus Zinssorgen oder aus welchen Gründen auch immer, weil es noch wenig Greifbares gab, hat sich einfach nicht materialisiert. Und jetzt haben wir es aber gesehen. Nasdaq Biotech Index ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Und da ich schon so lange in der Position bin und einigermaßen antizyklisch unterwegs war, möchte ich auch dazu sagen, Stichwort Teilgewinnmitnahmen, jetzt noch ein weiterer Push nach oben und ich werde wahrscheinlich zumindest mal Teilgewinne realisieren, aber gerne die zweite Hälfte dann ja, wie ein Los, was schon bezahlt ist, auch weiterlaufen lassen. Weil grundsätzlich mal das Umfeld sich zwar jetzt schon gebessert hat, aber fairerweise vermutlich Biotech nur ausgebrochen ist in Form von einer Branchenrotation, weil so ein bisschen mal aus dem KI-Bereich abgeflossen ist. Also was nimmt man dann? Branchen, die so ein bisschen hinterherhinken. Und da haben wir den einen Teil des Ausbruchs gesehen. Sollte der Markt auch nur mal für ein paar Wochen oder Monate einpreisen, vielleicht müssen die Zinsen ja nicht erhöht werden, vielleicht werden sie sogar gesenkt, dann ist das in der Regel für Biotech sehr, sehr bullisch. Weil Biotech eben ganz viel Forschung ist, das kostet wahnsinnig viel Geld und ob man sich Kapital eben zu 4 oder 5 und für so ein Biotech-Unternehmen dann oft 10 oder 12% besorgt oder für die Hälfte, das spielt bei der Bewertung bei noch nicht profitablen Unternehmen eine enorm große Rolle. Und noch dazu bekommen wir jetzt so langsam die ersten Studienergebnisse, die belegen, dass KI tatsächlich hier im Rahmen der Forschung echte, spürbare Fortschritte bringt hinsichtlich der Dauer dieser Entwicklung. Und all das ist bullisch. Achtung, ich bin investiert und ich habe gesagt, ich nutze dann auch gerne den nächsten Schub und nehme schon mal Gewinne mit. Aber nach wie vor sage ich, das sind ist eigentlich ein wunderschönes Pärchen, KI und Biotech.
Mhm. Ja, Sebastian, du next?
Ja, ich kann noch was anfügen, aber ich bin auch investiert seit letzter Woche Mittwoch. Also die Buy the Plus Community weiß es ja, da sind wir auch in den ETF eingestiegen, weil wir hatten es auch schon probiert mal Februar, März und dann diese Rumdümpelei und irgendwann ging es mal auf die Nerven und wir sind mit plus 0,6% rausgegangen. Aber jetzt schön durchgezogen, also seit letzter Woche auch wieder 8% in Euro zugelegt. Ich kann das unterschreiben, was Lars sagt, also KI ist sowieso, Zinsen auch und was noch reinkommt, ist die Patentklippe der Pharmabranche. Das heißt, viele Unternehmen haben das Problem, dass ihre wichtigen Patente auslaufen. Dann kommen Generika, also Nachahmerprodukte. Und das zwingt natürlich dazu, dass man links und rechts schaut, ob man vielleicht irgendeinen Biotech-Konzern oder Biotech-Firma aufkaufen kann, um einfach die Patentpipeline damit wieder aufzufrischen und aufzuhübschen. Also deswegen, Biotech ist, finde ich, momentan auch eine super interessante Story, aber wird auch verdeckt durch den Chip-Boom. Alle gucken eigentlich nur, kann ich bei Chips einsteigen und Biotech und Small Caps und spielt momentan wenig eine Rolle. Aber es gibt eine Menge gute Chancen, wo ich risikoadjustiert auch tolle Renditen machen kann, ohne Stop-Loss 50% zu haben.
Ja, okay. Und dann können wir auch noch auf einen weiteren Kandidaten schauen, der wieder ganz gut in Tritt gekommen ist die letzten Handelstage, Palantir. Mega Comeback wegen Nvidia. Also zunächst einmal müssen wir aufklären, Palantir, Nvidia, was ist denn da los? Also wie hängen die jetzt miteinander zusammen? Und ja, lohnt sich Palantir jetzt? Sebastian.
Ich mache mal einfach. Es ist, was Palantir gerade macht, auch die Deals, auch mit Nvidia, ist natürlich komplex. Also es gibt die Nemotron von Nvidia und da gibt es jetzt den Deal mit Palantir, dass innerhalb des Palantir-Systems von Nvidia gewisse Systeme laufen. Und was ich sehr interessant finde, ist, da gab es ja auch einen, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Wutausbruch diese Woche auf CNBC von Alex Karp, also dem CEO von Palantir, der gesagt hat, dass das Geschäftsmodell der großen KI-Firmen, also OpenAI und Anthropic, eigentlich schädlich ist für Unternehmen, weil Unternehmen ihre ganzen Daten an diese KI-Giganten hinschicken und dann natürlich mit KI arbeiten, aber das kann nicht die Lösung sein, sondern die Daten sollten im Unternehmen bleiben, weil das ist das wahre Alpha, das ist das wahre Wertgenerierende innerhalb des Unternehmens und Palantir geht den anderen Weg und sagt zu den Unternehmen, wir helfen euch, dass wir eure Daten im Unternehmen behalten, dass das sicher ist, dass ihr KI-Modelle einsetzen könnt und sollt, aber halt in einer kontrollierten, sicheren Umgebung, die Palantir schafft. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, wo Palantir also auftritt und sagt, KI gerne, aber in einer sicheren Umgebung, die wir schaffen, damit die Unternehmen also auch keine Risiken haben, keine Daten verloren gehen, damit die KI-Systeme, die da genutzt werden, vielleicht auch nicht schädlich sind oder schadhaft sind. Und das ist wie eine Art, könnte man vielleicht sagen, zukünftiger KI-TÜV oder KI-Gatekeeper. Man muss an Palantir vorbeikommen mit gewissen Zertifizierungen, um überhaupt bei Palantir im Unternehmensansatz dann implementiert zu werden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, vor allem auch daneben. Es gibt ja bei diesen stark wachsenden Unternehmen immer die sogenannte Rule of 40. Das heißt, man schaut auf das Umsatzwachstum und die EBIT-Marge. Die hat Palantir mit einem Wert von 130 pulverisiert. Also von daher, ich bin investiert. Ich habe auch ein bisschen diese Woche nachgelegt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Palantir das Potenzial hat, dass wir in ein paar Jahren Unternehmen sehen mit einem Wert von 1, 2 oder 3 Billionen Dollar. Also das, was die machen und was die bauen, ist unglaublich.
Ja, also die Einzigartigkeit von Palantir, die muss man zweifellos konstatieren. Ob einem das Unternehmen jetzt geheuer oder sympathisch ist, spielt ja jetzt auch in allererster Linie.
Der Kunde ist es. Ich weiß, worauf du anspielst, aber eigentlich ist es ja der Kunde. Also Palantir gibt dir ja ein Werkzeug an die Hand, aber es gibt dir keine Daten. Also Palantir sammelt ja keine Daten, wie jetzt Alphabet oder Meta, sondern Palantir gibt dir eine Software und du gibst dieser Software deine Daten. Und wenn du die halt nutzt, um die Killchain zu optimieren, oder ob du die nutzt, einen Fertigungsprozess bei VW zu optimieren. In meinen Augen ist es, was der Kunde in die Software reinkippt, eigentlich eher das Thema. Nicht das Werkzeug von Palantir.
Ja, ja. Nee, darauf wollte ich jetzt aber auch gar nicht hinaus. Sondern einfach nur um den auf den Nimbus, ehrlicherweise, von Palantir. Spielt jetzt für den Investment Case auch keine Rolle. Also ich glaube, jemand, der Palantir grundunsympathisch ist, würde hier ohnehin wahrscheinlich jetzt nicht investieren im großen Stil und sich langfristig beteiligen. Und trotzdem kann man sagen, dass das zumindest jetzt interessant ist, dass sie hier von den 107 Dollar kommen und jetzt wieder bei 130 Dollar anklopfen. Und falls sie die 130 Dollar hier vielleicht sogar auf Wochenbasis bestätigen sollten und irgendwann sogar die, wo ist die 100-Tage-Linie? Hier bei so 140. Also aus Trading-Aspekten fände ich das jetzt auch nicht uninteressant. Oder wie blickst du drauf, Lars?
Ja, also zuerst mal ist ja immer, das ist korrekt. Ja, es ist nicht, natürlich nicht derjenige, der die Waffe baut, sondern der sie anwendet. Mit dem muss man kritisch sprechen. Aber ganz so einfach kann man es beim Palantir auch nicht machen, weil sowas wie Corporate Governance gibt es überhaupt nicht. Das heißt, das haben wir gerade gesehen, bei der letzten Hauptversammlung haben fast 70% der Aktionäre, da ging es um eine bestimmte Art der Daten ob man die so sammeln soll, beziehungsweise ob man das Produkt so anbietet, ja oder nein. Das kann man sehen, ist auch darüber berichtet worden. Und 70% der Aktionäre haben gesagt, nee, das sollte man so nicht machen, das ist potenziell gefährlich für eine Gesellschaft. Und das bringt aber nichts. Weil egal wie viele Aktien sie verkaufen, werden die Gründer haben immer die Mehrheit. Das heißt, immer 50+1% sind bei Alex Karp, Peter Thiel und ja, die Gründer von Palantir waren, glaube ich, 4 oder 5 Personen. Wie dem auch sei, die haben immer das letzte Wort. In puncto Corporate Governance ist das vielleicht was, womit man dann auch leben kann, weil man sagt, ist mir egal, Hauptsache die sind erfolgreich. Ich möchte es nur mal anmerken. Ansonsten habe ich gerade einen Podcast zu Palantir gemacht und das Geschäftsmodell funktioniert noch besser als erwartet. Was man vielleicht auf Sicht mehrerer Jahre kritisch betrachten muss, ist, dass das kommerzielle Geschäft, macht 33% der Umsätze aus. Das ist auch gewachsen, es ist sogar sehr gut gewachsen, aber ein Großteil des Erfolgs von Palantir bis hierhin kommt eben aus den Aufträgen von Regierungen und Staaten. So. Das ist Stand jetzt. Und ob die das Wachstum, was bisher bestand, ob die nächsten 5 Jahre oder nächsten 3 Jahre so aussehen wie die letzten 3 Jahre, das muss man zumindest kritisch betrachten. Aber da könnte man natürlich sagen, ja, dafür wird dann das kommerzielle Geschäft mit Daten, wird dann in dem Zeitraum wachsen. Also an dem Geschäftsmodell von Palantir gibt es außer einer sehr hohen Bewertung, die aber angesichts des Wachstums nicht völlig abstrus ist, wenig zu meckern. An ein paar anderen Dingen kann man das, muss man aber nicht.
Okay, also gemischter Blick, wobei in der Tendenz, also geschäftlich, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen, wird das schon laufen für Palantir, ansonsten hätten sie auch nicht diese Premium-Bewertung. Aber ganz klar, man muss natürlich schauen, Frankreich hat sich jetzt, glaube ich, zurückgezogen von Palantir im großen Stil. Also deswegen.
Ja, das ist das Problem, wenn du selber Politik machst. Ich glaube, für die wäre es richtig gut, wenn sie Alex Karp und Peter Thiel zwei Namen hätten, die niemand kennt. Einfach so eine Blackbox, das wäre noch einfacher, weil du dich dann nicht dran reiben kannst und damit entsteht auch kein politischer Druck. Aber wer bin ich, den beiden zu empfehlen, wie sie sich positionieren sollten?
Okay. Ja, vielleicht ist das ja deine Praktikumsbewerbung im Communication Department von Palantir.
Aus dem Gebäude, ich weiß nicht warum, ich habe ein dummes Gefühl, ich glaube, ich komme da nicht mehr raus. Lass mal.
Ach, bestimmt.
Nee, Sebastian, du unterschätzt das. Du bist da so zu frei. Ja, bei dir würden sie wahrscheinlich dich einladen.
Sebastian wird ein gutes Wort für dich einlegen als Großaktionär.
Jetzt holt ihn halt raus da aus dem Keller. Er ist doch nicht so gemeint.
Lass ihn wieder frei da
raus aus der Kiste. Er ist halt ein Linksversifter. Meine Güte, müsst ihr doch auch mitleben. Ihr braucht doch noch zukünftiges Kaufpotenzial.
Ja, genau. Das wären die Unterhaltungen, die da geführt werden, ja, glaube ich, in dem Call. Genau so. Ja, und damit entlassen wir euch ins Wochenende oder in die möglicherweise ja auch schon bereits laufende Woche, je nachdem, wann ihr hört. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lars, Sebastian, vielen Dank an euch und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Danke dir, Timo, fürs Moderieren. Das habe ich noch nie gesagt. Ich sage immer nur Danke, aber jetzt bin ich
ein sehr höflicher Mensch, Sebastian. Ja. Das finde ich gut.
Bis dann.
Auch von mir vielen Dank, Timo. Du siehst ein bisschen aus wie Tom Cruise in Top Gun, nur mit dem weißen T-Shirt, nur mit Brille, aber sonst wie Tom Cruise. Danke.
Ob der mit Brille damals... Sonnenbrille hätte ich aufsetzen müssen, ne? Das wäre besser gewesen.
Bis dann, Maverick. Ja.